Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bulle und Schreiberling. Diesmal mit Karen Smirnoff nach Stieg Larsson, Verderben. Ein Roman, ein Kriminalroman. Und unser Bulle hier im Studio, Sebastian Fiedler. Mein Name ist Frank Überall, der Schreiberling. Und wir machen jetzt mal wieder den Realitäts-TÜV sozusagen. Und hier wird beschrieben, dass die Schwester einer Hauptperson auch Journalistin ist. Also es treffen sich zwei journalistisch Tätige. Und da heißt es dann, kannst du mir nicht mal ein bisschen was verraten? Und dann heißt es, nee, die würde auch unter Folter nichts verraten. In der Tat, es ist für uns wichtig, das sogenannte Redaktionsgeheimnis zu wahren, also nicht fröhlich in der Bekanntschaft, in Freundeskreis und so über das zu plaudern, wo man investigativ gerade dran ist. Das gehört sich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, in der Polizei ist das noch extremer. Man muss den Mund halten können, ne?
Ja, definitiv. Das gehört mit dazu, dass man natürlich über die Ermittlungen erstmal nichts ausplaudert, ist völlig klar. Und das betrifft natürlich im Zweifel auch den privaten Bereich, obwohl man natürlich, wenn man nach Hause kommt, ganz gerne etwas erzählen möchte, die Partnerin oder den Partner irgendwie am Berufsalltag teilhaben lassen möchte, gibt es aber Bereiche, in denen das schlicht und ergreifend nicht geht.
Was durchaus geht, ist, dass man neue Leute kennenlernt. Da kommen wir nämlich hier auch drauf. Es ist eine Geschichte, die vor allem sich viel um meinen Beruf dreht, um Journalismus. Millennium ist hier eine Tageszeitung, die eingestellt wird, wo es jetzt in Zukunft nur noch einen Podcast gibt. Und der bisherige Redakteur dort, der Investigatives gemacht hat, der geht dann zu einer ganz kleinen Zeitung, beziehungsweise denkt auch darüber nach, seinen Job hinzuwerfen. Und im Zug trifft er jemanden, wo er dann sagt, naja, gibt dann die Karte und sagt, wir können ja mal ein Bier zusammen trinken. Und dann heißt es so schön, da wird sowieso nie was draus. Ich will die Geschichte jetzt nicht spoilern, vielleicht ist es ja hier anders, aber dieses, da wird sowieso nichts draus. Ich muss gestehen, ich kenne das auch, mit wie vielen Leuten ich gesagt habe, ja, wir unterhalten uns irgendwann mal. Und dann kommt der Alltagsstress und obwohl das möglicherweise da auch eine total spannende Geschichte hintersteckt oder ein total spannender Mensch hintersteckt, kommt man dann letzten Endes doch nicht dazu, sich zu melden. Du bist auch politisch aktiv, Gewerkschaft, jetzt Bundespolitik, Parteipolitik. Ich denke mal, du bist auch so eingespannt, lernst so viele Menschen kennen, ohne dass das böser Wille ist, dass man dann oft auch sagt, ja, wir bleiben mal in Kontakt. Und wenn die Person sich dann nicht von sich aus meldet, dass man es dann doch irgendwann vergisst.
Du hast das ziemlich präzise beschrieben, so geht mir das auch. Ich habe jetzt vor kurzem meine Aktentasche, die ich immer so mit rumschleppe, wo ich das Tablet drin habe und Stifte und all so ein Zeug, mal wieder aussortiert, weil sich da so viel Zeug ansammelt, was man zwischendurch so reinschmeißt. Und dann habe ich gesehen, wie viele Visitenkarten von anderen Menschen ich eingesammelt hat, erinnerte mich auch daran, was das für
Gespräche sind. Die Ecken schon so ein bisschen ausgeflattert sind, vielleicht Bonbon dran ist und so, ne, in der Aktentasche.
Und viele der Gespräche, die im Vorwege geführt worden sind, bevor ich diese Karte jeweils bekam, hatten einen solchen Charakter, wo man sich natürlich sagte, Mensch, lass uns doch mal treffen. Das war ja der Grund für die Übergabe der Visitenkarte, aber viele der Gespräche haben noch nicht stattgefunden. Das hat genau die Ursache, wie du sie gerade beschreibst. Das liegt nicht daran, dass wir beiden Langeweile haben, sondern dass der eine Tag dem anderen folgt und dann hat man zwar gute Vorsätze, aber wenn man nicht dann sofort den Kalender nimmt oder dem Büroteam Bescheid sagt, bitte mach mal freundlicherweise einen Termin aus, dann vergeht Woche um Woche.
Karen Slaughter trifft tatsächlich oft den Nagel auf den Kopf. Die hat sehr lebensnahe Schilderungen, auch an einer Stelle, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wo es dann heißt, naja, also dieser Mensch, der jetzt bei der Tageszeitung faktisch arbeitslos geworden ist, er kann halt nur Nachrichten und er taugt noch nicht mal, heißt es hier, zum Krimi-Autor. Also ein Krimi, ein Buch zu schreiben, das traut er sich überhaupt nicht zu. Sachbücher schreibe ich ja bisher schon. Krimi, ich habe da immer mal drüber nachgedacht, ich habe da unglaublichen Respekt vor. Sebastian, bei dir ganz anders, ne? Du hast so viel erlebt, dass du sagst, aber das bringe ich doch mal schnell in meinen Laptop
überhaupt
und schreibe
nicht.
Einen Kriminalroman.
Nein, überhaupt nicht. Das würde ich mir nicht im Ansatz zutrauen, zumindest nicht ohne mich irgendwo in irgendeinem Feriendomizil weit ab von Ortschaften irgendwo einzuschließen. Also da bräuchte ich wirklich sehr, sehr viel Zeit. Ich bewundere häufig die Fantasie, die Autorinnen und Autoren ja haben und die sie um tatsächliche Gegebenheiten herum so ansammeln und ranken und welche Wendungen ihre Geschichten so nehmen. Da denke ich manchmal, boah, das wäre mir wirklich nicht eingefallen. Bei manchen Autorinnen und Autoren denke ich total, wie verrückt muss man eigentlich sein, dass einem sowas einfällt.
Bulle und Schreiberling, heute zu Karen Slaughter und, nein Quatsch, zu Karin Smirnoff. Das war eine Verwechslung mit Verderben nach Stieg Larsson. Und hier gibt es auch eine Stelle, das wird dich jetzt besonders freuen. Du hast dich viel auch mit Mafia auseinandergesetzt. Mhm. Oder hier ist eine sehr lebensnah geschilderte Stelle. Gerade in Dialogen schafft die Autorin es immer wieder tatsächlich sehr lebensnah, das Ganze darzustellen. Da heißt es, naja, schauen Sie mal gegenüber einer Amtsperson, schauen Sie mal auf Ihren Kontostand. Sie werden nicht enttäuscht sein. Und dann heißt es, naja, Moment, langsam, ich nehme hier nichts Widerrechtliches an und so. Und dann sagt er, hübschen Jungen haben Sie zu Hause, Ihr Sohn. Das sind so Sachen, also ganz ehrlich, in der Situation möchte ich nicht stecken.
Das sind solche Situationen, die man aus Schilderungen von der sogenannten Clan-Kriminalität auch kennt.
Für die Mafia ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein Clan.
Das ist ein bisschen größer noch.
Ja, ein Clan.
Global agierender Konzern. Also ja. Zumindest wenn wir über die Ndrangheta sprechen, dann muss man das so formulieren. Aber es gibt solche Schilderungen zuhauf, muss ich sagen, dass Leute aus diesen Gangs bei Leuten, die zum Beispiel in Ämtern arbeiten, teilweise aber auch bei Leuten bei der Polizei, vor der Tür stehen und zu dokumentieren, ich weiß offenbar jetzt, wo du wohnst und habe auch Kenntnis darüber, welche Kinder wann in welchen Kindergarten gehen und sowas. Also allein der Umstand, dass man deutlich macht, man weiß Bescheid und man kennt die private Lebenssituation, wirkt für sich natürlich schon sehr, sehr bedrohlich und man versucht dadurch natürlich keine Schwelle des Strafrechts zu überschreiten, bei denen dann irgendwie die Polizei einschreiten könnte, sondern nur so eine Drohsituation, so eine Drohszenerie aufzubauen. Das kennt man aus guten Gründen, aus dem Kontext der Mafia, aber eben auch aus der Clankriminalität.
Ein weiterer Aspekt, der hier beschrieben ist, ist, dass man hin und wieder dann auch gerade in, also dieser Journalist zieht dann auch woanders hin und da ist es dann eine etwas kleinere, etwas dörflichere Struktur und letzten Endes wird er dann auch in so eine Zusammenkunft eingeweiht mit Bürgermeister und Unternehmerinnen und Unternehmern und Ähnlichen. Es nennt sich hier Tigerzahnorden und er merkt, dass er da erstmal gar nicht so willkommen ist, weil er halt Journalist ist. Und das geht mir tatsächlich auch immer wieder so, weil die Leute dann eben natürlich auch denken, mein Gott, der will uns möglicherweise nur ausspähen, aber zumindest wird er das, was hier gesprochen wird, nicht absolut immer geheim halten, sondern wird möglicherweise draußen das mal für eine Berichterstattung zum Anlass nehmen. Kann ja bei Polizistinnen, bei Polizisten ähnlich sein, dass man A, dieses erstmal Vorsichtige hat und B, ihr ja letzten Endes, wenn ihr von schweren Straftaten auch im Privatleben erfahrt, auch nicht ganz handlungslos bleiben dürft, ne?
Genau, so ist das. Also es gibt so bestimmte Konstellationen, wenn die Straftat besonders schwer ist zum Beispiel, dann kommt man in eine Situation, wo man tätig werden muss, wo man
Weil ihr seid ja Beamte. Sich,
ja, Polizeibeamte. Das ist nochmal ein großer Unterschied, weil da dieser Strafverfolgungszwang dahinter steckt und der unterscheidet sich so ein bisschen danach, ob man jetzt im Dienst ist oder im Privatleben, in welchem Umfeld man sich bewegt. Und dann kommt es wirklich drauf an, wie groß diese Schwelle, also wie groß die Straftat ist, wie bedeutend die Straftat ist, ob man sie dann anzeigen muss oder nicht. Aber man ist immer eigentlich so ein bisschen in dieser Spur unterwegs. Es läuft immer im Hinterkopf mit, wenn man solche Sachverhalte mitbekommt, ob man da tätig werden muss oder nicht.
Was hier dann auch beschrieben wird, und das, da habe ich mich so selbst ertappt gefühlt. Also wenn man dann eben so unterwegs ist und als Journalist was mitbekommt, dann irgendwann mal schnell aufs Klo zu gehen und sich im Handy Notizen zu machen. Ich habe gerne auch tatsächlich immer noch ein Zettelchen und einen Kugelschreiber dabei. Also tatsächlich Kugelschreiber habe ich eigentlich immer in der Tasche, also heute hier auch.
Weil, den fotografierst du ab?
Nein, den fotografiere ich nicht ab. Aber hin und wieder bin ich auch zu faul dann oder habe keinen Zettel dabei. Aufs Klopapier schreiben ist jetzt auch nicht so schön. Aber in der Tat, dann schnell Notizen machen, auf analoge oder auf digitale Art. Sich so zurückzuziehen und irgendwo mal schnell was notieren. Der Mensch jetzt, Sebastian Fiedler, egal ob jetzt im beruflichen oder im persönlichen Umfeld, ist dir durchaus auch präsent? Also ich vergesse die Sachen sonst unglaublich schnell.
Unbedingt, unbedingt. Da gibt es zwei Formate und bei mir ist es eigentlich durchweg das Smartphone, bis auf wenige Ausnahmen. Entweder ich schreibe mir was in meinen Kalender, dann in diesen Privatkalender, den nur ich sehe, damit es dann in einer anderen Farbe als die anderen Termine aufleuchtet. Oder ich nutze diese Notizenfunktion, die das Smartphone bereithält und schreibe da Dinge auf, die dann Gott sei Dank ja auch viel, viel später nochmal nachlesbar sind. Wenn man irgendwie weiß, oh, ich habe was vergessen, kann man nochmal darauf zurückgreifen. Also das nutze ich standardmäßig, eigentlich könnte man sagen, jeden Tag.
Auch eines, was hier nochmal aufgegriffen wird, was manchmal unsere soziale Rolle reflektiert. Wir sind halt in unseren Berufen in der Regel sehr, sehr stark eingespannt. Ich sage immer, zwischendurch muss man so Freundschaftsrettungsaktionen machen, wenn man sich lange bei Leuten nicht gemeldet hat. Und es kann manchmal tatsächlich der Eindruck entstehen, vor allem jetzt bei uns Journalistinnen und Journalisten, dass man sich bei den Leuten nur meldet, wenn man tatsächlich was will. Ja, wenn man irgendwie eine Frage hat, wenn man eine Idee hat oder sonst irgendwas und ansonsten dazu einfach nicht kommt. Wie ist das im Polizeibereich? Gut, wenn man Freunde hat, die man nur anruft, wenn man beruflich was will, dann hat man möglicherweise nicht die richtigen Freunde oder muss sie regelmäßig im Gefängnis besuchen, wäre auch nicht so schön. Aber trotzdem aufgrund dieser Angespanntheit überhaupt eben sich wirklich bei Menschen, bei guten Bekannten oder auch Freunden nur noch zu melden, wenn man eigentlich was will von denen. Ich fühle mich so ein bisschen ertappt.
Ach so, ja, okay, ich verstehe. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich habe die ganze Zeit auf du weiter gewartet. Also hin und wieder, es gibt einen sowohl als auch, wie so häufig im Leben. Also bei der Polizei, glaube ich, ist es sehr, sehr selten, weil das würde ja dann tatsächlich, du hast es schon angedeutet, bedeuten, dass man in einem Ermittlungsverfahren irgendwie eine Unterstützung benötigt. Entweder hat man irgendein Grundsachverhalt nicht verstanden, weil es jetzt um eine exotische Materie geht, Versicherungswesen oder so etwas. Da hatte ich mal was, da habe ich mal einen Kumpel gefragt, wie das generell überhaupt funktioniert mit diesen Provisionen und was es für Arten von Provisionen gibt. Das habe ich mir mal erklären lassen, abseits eines Ermittlungsverfahrens. Habe mich deswegen bei dem damals gemeldet, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber das kommt eben nicht so häufig vor, weil sie ja sonst irgendwie auch was mit der Materie oder mit dem Ermittlungsverfahren zu tun haben müssen. Da ist es nicht so. Heutzutage kann das schon mal sich mischen. Ja? Also, dass ich denke, das ist jetzt aber ein Anlass, um mich bei der oder dem jetzt nochmal zu melden, dann ist es gar nicht so sehr der böse Wille, dass ich das jetzt irgendwie ausnutzen wollte, sondern ist ein willkommener Anlass, um zu sagen, jetzt warte ich nicht nochmal, sondern jetzt habe ich zusätzlich dazu, dass ich den oder diejenige sowieso privat gerne mal wieder sprechen oder treffen möchte, auch noch einen Grund. Und dann nutze ich das eher. Also dann sehe ich das eher positiv.
Man muss es nur richtig labeln.
Genau.
Wir haben gesprochen über Karen Smirnoff, Nach Stieglarsen Verderben, ein Thriller. Und vielen Dank.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.